Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Vor etwa 3 Jahren machte in Deutschland ein Kinofilm Schlagzeilen: Das geheime Leben der Bäume. Darin erzählt der Förster Peter Wohlleben Erstaunliches über Bäume. Seiner Ansicht nach kommunizieren sie über hunderte Kilometer hinweg, sie pflegen ihren Nachwuchs und sie warnen sich gegenseitig vor Feinden. Zwar kritisierten einige Wissenschaftler diese Darstellung auch als übertrieben oder vermenschlichend, aber darin, dass Bäume hochkomplexe Organismen sind, sind sich, glaube ich, alle einig. Kann es also sein, dass frühere Kulturen genau das schon instinktiv gespürt haben und dass sie Bäume vielleicht deshalb verehrt haben? Und wenn wir das mal breiter fassen, ist Glaube vielleicht immer so eine Art Lückenfüller für das, was wir noch nicht verstehen? Über diese Fragen und über die Beziehung von Wissenschaft und Glaube insgesamt kann ich jetzt mit Alexander Fink sprechen. Er ist von Haus aus Biophysiker und leitet das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Herr Fink, haben Menschen ihre Wissenslücken schon immer mit Glauben gefüllt?
Ja, Lücken, glaube ich, wurden tatsächlich schon immer gefüllt, weil wir Menschen suchen Erklärungen. Aber ich glaube, sie wurden generell einfach mal, ich würde es breiter fassen, mit plausiblen Geschichten oder Hypothesen gefüllt. Und diese plausiblen Geschichten mussten sich aber immer wieder auch der Überprüfung durch Daten stellen und konnten sich dann auch wieder ändern. Und das müssen nicht unbedingt Glaubensgeschichten sein, so wie Zeus, der mit seinem Donnerkeil den Blitz und den Donner auf die Erde schickt. Das könnten sogar auch wissenschaftliche Geschichten sein, also zum Beispiel die Entstehung des Lebens in der Ursuppe. Ich habe in der Schule noch gelernt, da kommen einfache Moleküle zusammen und bilden dann unter Energiezufuhr lange Ketten, die sich dann anfangen zu replizieren. Heute hat man Daten, die zeigen, dass es geologisch gar keine Indizien für eine solche Ursuppe gibt und dass diese optimistische Vorstellung, dass Moleküle sich einfach zu so langen Ketten zusammenfügen, thermodynamisch wohl doch etwas zu optimistisch ist. Also man ist heute auf der Suche nach anderen Lösungswegen typischerweise. Von daher sieht man, solche plausiblen Geschichten suchen wir immer.
Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen und zwar noch mal die Frage nach den Lücken. Die gibt es ja nicht nur in Bezug auf die Baumverehrung, sondern ja gerade auch in Bezug auf das Christentum. Womit wir jetzt schon wieder etwas näher an Ihrem speziellen Bereich wären, Sie sind ja überzeugter Christ, haben 5 Jahre lang den Akademikerbereich der evangelikalen Studentenmission Deutschland geleitet und sind dann eben Leiter des Instituts für Wissenschaft und Glaube geworden. Könnte man nicht sagen, dass auch das Christentum damalige Wissenslücken mit Geschichten gefüllt hat, etwa darüber, was mit dem Menschen nach dem Tod passiert?
Also wenn ich mich mit dem christlichen Glauben beschäftige, habe ich nicht den Eindruck, dass der Schwerpunkt auf irgendwelchen Wissenslücken liegt, sondern das Ziel ist eigentlich immer, ein ganzheitliches Weltbild zu vermitteln. Es geht vor allem darum, dass da jemand ist, der einen Plan hatte und der die Welt in die Existenz spricht. Es geht also um existenzielle Fragen, die jeder von uns hat. Woher kommen wir und wo gehen wir hin? Und letztendlich geht es um den prinzipiellen Grund. Sind wir allein im Universum oder ist da jemand? Und das ist eine Frage, die die Naturwissenschaft methodisch letztendlich gar nicht klären kann. Genauso, wenn ich sagen würde, bei der Analyse eines Bildes, beweisen Sie mir mal mit naturwissenschaftlichen Mitteln, dass dieses Bild von Van Gogh gemalt worden ist, zum Beispiel. Dann kann der Naturwissenschaftler natürlich hergehen, kann Atome zählen, kann die chemischen Elemente bestimmen, kann gewisse Strukturen feststellen, aber er wird niemals beweisen können, dass dieses Bild von Van Gogh gemacht ist, geschweige denn die Existenz von Van Gogh damit beweisen. Der Maler selbst ist nämlich kein messbarer Bestandteil in seinem Bild. Von daher, Naturwissenschaft hat an dieser Stelle einfach Grenzen. Und von daher, das Christentum versucht, ganzheitliche Erklärungen zu geben, während die Naturwissenschaft versucht, sich auf mechanistische Fragen zu konzentrieren, also die Wie-Frage. Das eine erklärt, wie es zustande kommt, und das andere erklärt den Willen, die Absicht, den Sinn von dem ganzen Vorgang. Und ähnlich ist, glaube ich, auch beim Schöpfungsbericht, wenn da Gott spricht, die Erde bringe hervor, dann bringt sie hervor. Und dieses Hervorbringen von Pflanzen zum Beispiel aus der Erde, das kann man nachprüfen, das kann man messen. Dieses Schöpfungswort Gottes kann man nicht messen im naturwissenschaftlichen Sinn, aber man kann eben zum Beispiel in der genialen Abstimmung des Lebens aufeinander und in seiner Zweckorientierung durchaus Spuren eines Logos, eines Plans, eines Sinnes finden. Und ich finde, das liegt nahe, dass das alles nicht durch blinden Zufall geschehen ist, egal welcher materielle Mechanismus da dann auch dahinter stehen mag, den Gott dafür verwendet hat.
Ein anderes solches Phänomen, das ja geradezu wunderhaft oder wundervoll anmutet, ist ja die Auferstehung Christi. Wir sprechen jetzt gerade miteinander kurz vor Ostern, also dem Fest, an dem die Christen die Auferstehung Jesu Christi feiern. Und das ist ja eigentlich sowas wie der zentrale Moment des Christentums. Aber aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet ist das ja eigentlich schlichtweg unmöglich, oder? Dass ein Mensch vom Tod auferstehen kann?
Wenn alles nur mit natürlichen Dingen zugeht, dann sind wir da sicherlich schnell einer Meinung. Naturwissenschaftler können an sich nur regelmäßige Vorgänge anschauen. Aber die Bibel behauptet ja gerade nicht, dass Jesus Christus aufgrund der Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik und der Thermodynamik von den Toten auferstanden ist, sondern es heißt, durch die Kraft Gottes wurde er von den Toten auferweckt. Von daher bin ich beim Naturwissenschaftler tatsächlich an der falschen Adresse, weil ich kann Jesus nicht mehr ins Labor stecken und untersuchen, ob der wieder aufersteht. Der Leichnam ist verschwunden. Letztendlich ist die entscheidende Frage, hat es wirklich stattgefunden? Das heißt, ich brauche eigentlich einen Historiker. Und ich muss schauen, ob die Aussagen, die über Jesus Christus gemacht worden sind, historisch plausibel sind. Ist das wirklich passiert? Und historisch kann man auf jeden Fall mal festhalten, die christliche Gemeinde ist auf der Basis dieser Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi entstanden und hat die Welt massiv verändert, schon angefangen in den ersten 3 Jahrhunderten bis in die Gegenwart. Und dieses historische Faktum braucht eine Erklärung. Und wenn wir jetzt an die Ursprünge zurückreisen, dann können wir mindestens 3 Indizien historisch feststellen, die damals stattgefunden haben müssen. Erstens muss das Grab leer gewesen sein. Denn wäre das Grab nicht leer gewesen, hätten die Römer und die Juden gleichermaßen den Leichnam einfach vorzeigen können und diese nervige christliche Sekte, die sich immer weiter ausgebreitet hat, hätte sofort widerlegt werden können. Die haben überall behauptet, Jesus ist von den Toten auferstanden, aber wenn der Leichnam vorhanden gewesen wäre, zum Beispiel im Grab, dann hätte man das ganz leicht entkräften können. Es war aber niemand da, der den Leichnam vorweisen könnte. Das heißt, die einzigen, die den Leichnam vielleicht entfernt haben könnten, wären noch die Jünger gewesen. Grabräuber hätten nämlich unheimlich viel Geld mit dem Leichnam verdienen können, glaube ich.
Okay, und was sind die anderen Indizien?
Wenn die Jünger den Leichnam entfernt hätten, dann wäre die große Frage, wie schaffen sie es dann, eine möglichst plausible Geschichte zu entwickeln, um diese Theorie zu verbreiten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und was haben sie verbreitet? Alle 4 Evangelien zeugen davon, dass die ersten Zeugen am leeren Grab Frauen waren. Heute ist das nichts, was besonders ins Auge sticht. In der damaligen Zeit war das was ganz Besonderes, denn weder im römischen Recht noch im jüdischen Recht galten Frauen als zuverlässige, vertrauenswürdige Zeugen. Die durften vor Gericht nicht auftreten, sondern es mussten immer 2 Männer mindestens sein, die einen Sachverhalt bestätigt haben. Es war dumm von den Jüngern, wenn sie was erfunden hätten, als erste Zeugen Frauen anzuführen, es sei denn, es ist wirklich so passiert. Und dann muss man natürlich sagen, die Jünger damals waren ja nicht gerade die mutigsten Kerle, sondern gleich nach der Kreuzigung Jesu haben sie sich eingesperrt und versteckt und hatten unheimliche Angst, dass sie die Nächsten sind, die sterben müssen. Sie haben nicht verstanden, was da vor sich geht. Und dann an Pfingsten, so wird überliefert, fingen sie an, diese Botschaft mutig und ohne Rücksicht auf Verluste überall zu verkünden, und zwar ohne dadurch einen materiellen Vorteil zu haben. Sie sind nicht reich geworden. Ja, wenn sie sogar mal Geld bekommen haben, wie es die Bibel auch berichtet, dann haben sie dieses Geld sofort an die Armen und an die Witwen und die Waisen verteilt. Und sie haben auch keinen politischen Vorteil davon gehabt. Im Gegenteil, sie sind verfolgt worden, sie sind ausgeschlossen worden, sie mussten ihre Heimat verlassen. Also von daher ist die Frage, was hat diese Jünger dazu gebracht, einen solchen Schritt in ihrem Leben zu tun, der sogar so weit ging, dass wenn sie vor Gericht gestellt wurden, vor den römischen Kaiser zum Beispiel, und der sie vor die Wahl stellte, entweder ihr hört jetzt auf, an Jesus zu glauben und verehrt mich selbst als König und Herr und Gott, oder ihr werdet hingerichtet, dann zu sagen, ich kann diesen Herrn Jesus nicht verleugnen, der mir ewiges Leben schenkt. Und das, finde ich, ist schon eine erstaunliche Beobachtung, denn wenn ich selber weiß, ich habe mir das ausgedacht, dann würde ich doch spätestens, wenn es um mein eigenes Leben geht, gut überlegen, ob ich weiter an dieser Lüge festhalte oder nicht. Aber offenbar hat diese Botschaft nicht nur ihr Leben geprägt in einer revolutionären Weise, sondern tatsächlich auch ihre Bereitschaft, dafür sogar mit dem Leben zu bezahlen.
Sie haben jetzt schon eine ganze Reihe Indizien dafür angeführt, was dafür spricht, dass es die Auferstehung Jesu tatsächlich so gegeben hat. Auf der anderen Seite, wenn man die Evangelien als historische Berichte liest, dann fällt ja auf, dass sie sich in einigen doch wichtigen Details unterscheiden. Mal geht nur eine Frau zum Grab, mal sind es mehrere, mal finden sie dort einen Engel vor, mal 2. Da gibt es doch einige Unterschiede. Spricht das nicht dafür, dass diese Berichte vielleicht nicht besonders verlässlich sind?
Das ist natürlich ein sehr berechtigter, guter Punkt, aber man kann eigentlich dieses Argument sogar umdrehen. Würden diese Berichte identisch sein, dann würde das dafür sprechen, dass die Zeugen sich abgesprochen haben und eine gemeinsame Geschichte erfunden haben. Das Interessante ist, würden diese vier Zeugen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vor Gericht auftreten, dann würde man feststellen, interessant, da gibt es in den Details doch einige Unterschiede. Aber alle vier sagen, das Grab war leer und Jesus ist auferstanden. Würde der Richter jetzt sagen, okay, ihr widersprecht euch in den Details, wir wissen nicht, ob da ein oder zwei Engel waren, also muss das Grab ja voll gewesen sein. Ich glaube im Gegenteil, der Richter würde sagen, ihr habt euch offenbar nicht gut abgesprochen, aber es deutet alles darauf hin, dass ihr für die gleiche Botschaft eure Hand ins Feuer legt. Also ein Historiker hat mal gesagt, die Evangelien sind verschieden genug, um als unabhängige Zeugen gelten zu können, aber sie sind ähnlich genug, um die gleiche Botschaft zu bezeugen.
Ist es für Ihren persönlichen Glauben denn eigentlich wichtig, ob die Auferstehung tatsächlich so stattgefunden hat, also auch leiblich stattgefunden hat?
Also ich hänge da tatsächlich ganz an Paulus dran. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15, da sagt er, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist und gemeint ist natürlich leiblich, das wird an mehreren Stellen deutlich, dann ist unser Glaube nichtig, dann ist auch das Evangelium kraftlos und dann sind wir letztendlich die elendesten aller Menschen. Dann sind wir die dümmsten aller Menschen, kann man auch übersetzen. Dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also die Hoffnung des Evangeliums hängt schon stark an der Frage dran, ob das Leben, und zwar ganz konkret auch das körperliche Leben, weitergehen kann, auch nach dem leiblichen Tod. Und bei Jesus Christus hat das eben nicht aufgrund von Naturgesetzen funktioniert, sondern weil Gott als Garant für eine neue Schöpfung einsteht.
Weil angenommen, die Auferstehung ist tatsächlich genauso passiert, glauben Sie, dass solche Wunder auch heute noch geschehen oder geschehen können?
Also, wenn ich davon ausgehe, dass der Gott, der damals gehandelt hat, der gleiche geblieben ist auch heute, dann kann ich mir gut vorstellen, dass solche Wunder auch heute noch passieren. Und dann ist natürlich eine andere Frage auch noch die Wahrnehmung von Wundern. Manchmal wundern wir uns ja nur einfach, warum etwas genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert. Aber ich habe in meinem Bekanntenkreis tatsächlich auch schon mal ein Wunder erlebt, das mich ganz schön herausgefordert hat. Der Vater eines Schulfreundes hatte die klare Diagnose aus dem Tomographen bekommen, ein pflaumengroßer Hirntumor in seinem Frontalhirn und es wurde festgestellt, er muss operiert werden. Er war Pfarrer, er betete mit Freunden darüber und bei der Operation, circa 4 Wochen später, waren diese Symptome dann schon ein paar Tage vorher, auf einmal hörten die auf, waren weg und im Hirnscan wurde dann festgestellt, dass der Tumor verschwunden war. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nicht unbedingt der Beweis für ein Wunder, vielleicht handelt es sich hier um unbekannte Naturgesetze, aber man kann eben auch nicht ausschließen, dass solche Wunder doch noch passieren.
Wenn wir denn natürlich daran glauben, dass es Gott ist, der diese Wunder in der Welt gewirkt hat. Heute haben wir ja auf jedem fast erdenklichen Gebiet wissenschaftliche Fortschritte gemacht. Ein ganz aktuelles Beispiel ist die künstliche Intelligenz. Damit können heute Bilder gefälscht werden, sodass sie täuschend echt aussehen, ganze Artikel verfasst und sogar Uni-Prüfungen absolviert werden. Wir haben also quasi die menschliche Intelligenz nachgebaut und unsere eigene dabei vielleicht sogar übertroffen. Hat die Wissenschaft heute Gott überflüssig gemacht?
Das ist ein sehr guter Punkt. An vielen Stellen ist Gott insofern überflüssig geworden, als deutlich wird, er ist nicht einfach ein Rädchen im Getriebe von unverstandenen Phänomenen, die immer wieder auftauchen. Es lohnt sich, zunächst immer mal nach ganz natürlichen Mechanismen zu suchen, wozu ja auch der Schöpfungsbericht schon anregt, indem er deutlich macht, Leute, die Gestirne da oben, das sind keine Götter oder irgendwelche übernatürlichen Wesen, sondern es sind Lampen. Lampen, die dafür da sind, damit ihr Zeiten einteilen könnt. Das heißt, hier gibt es Regelmäßigkeiten und die könnt ihr erforschen, mit denen könnt ihr sogar euer Jahr und eure Monate einteilen. Das finde ich schon mal einen ganz interessanten Unterschied zu vielen anderen religiösen Vorstellungen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn ich einen Mechanismus entdecke, wie etwas funktioniert, dann macht das ja nicht automatisch einen Autor überflüssig. Also angenommen, ich gehe in eine Computerfabrik von IBM, Dell oder wer auch immer Computer herstellt und stelle fest, wie Computer andere Computer herstellen, ohne dass ein Mensch auch nur irgendwas noch dabei tun muss. Dann schließe ich daraus ja nicht, dass es niemanden gab, der diesen Prozess irgendwann mal erfunden hat und der den auch dann konstruiert und eingerichtet hat, ganz praktisch. Sondern im Gegenteil, je mehr ich von diesem Prozess verstehe, desto faszinierter bin ich von der Intelligenz desjenigen, der diesen Prozess erfunden, entworfen und etabliert hat und umgesetzt hat.
Also Wissenschaft und Glaube, Wissenschaft und Religiosität, das muss kein Widerspruch sein. Das sagt Alexander Fink, er ist Biophysiker und leitet das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.